Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich bin richtig erleichtert mittlerweile. Es ist diesmal die 12. Sendung und es gibt keine Diskussion mehr, ob das eventuell eine andere Sendung wäre. Geht es dir auch so, Wolfgang?
Ich bin sehr zufrieden damit, ja. Ich habe gedacht, jetzt so langsam gibt es dann viel Ärger, aber nö, ich finde das in Ordnung, dass wir uns darauf geeinigt haben. Ist gut so.
Ja, und ich begrüße recht herzlich alle Zuhörer und es sind ja auch kleine Zuschauer. Wer das Ganze mit dem Audio-DAT-System sich anschaut, bekommt noch extra Informationen dazu. Übrigens, das kommt sehr gut an, was wir da gemacht haben, dass wir da diese Kombination gewählt haben. Natürlich für die Leute, die mit dem MP3-File im Auto fahren, ist es ein bisschen schwerer, aber vielleicht machen wir noch eine PDA-Version von diesem Player.
Das wäre auf jeden Fall zu überlegen. Also bisher ist es sehr gut angekommen. Wir müssen mal sehen, wie das mit Video wird. Denn das große Problem ist ja, dass wir auch Zuhörer haben, die mit sehr geringer Bandbreite arbeiten. Zum Teil auch noch mit analogem Modem. Und da muss man Rücksicht drauf nehmen. Aber bisher waren sie alle zufrieden.
Ja, dafür haben wir ja auch die verschiedenen Files. Jetzt mittlerweile, einige werden das gemerkt haben, dass wir umgestellt haben. Jetzt sind die Multi-Bitraten-Files, dass der Server automatisch merkt, wie man da ankommt mit einer kleinen Bitrate oder größeren und schaltet dann automatisch den richtigen File um. Das ist tolle Technik eigentlich, was da so läuft.
Was haben wir denn heute in der Sendung?
Heute wollen wir zuerst mal was machen über Geocaching. Geocaching ist ja so ein neues Hobby geworden in Deutschland, wo mittlerweile Tausende von Menschen hinterher sind, die das Ganze dann auch weitermachen. Bis nach Australien habe ich mal gesehen. Dort gibt es auch solche versteckten Sachen, die man auffinden kann, wenn man die geografischen Koordinaten hat. Mallorca ist, glaube ich, ein ganz großes Geocaching-Land. Und wir haben einen Studiogast, der Thomas Siems. Und wir haben festgestellt, er arbeitet gar nicht weit weg von hier, etwa so 150 Meter. Und das hat sich sehr gut geeignet.
Ja, das nächste Thema, da werden wir sehen, ob das klappt, das ist Google Earth Video, dass man sich im Prinzip in einer Simulation selbst beobachten kann, wie man durch die Gegend fährt. Also eine ganz irre Geschichte. Und ich bin gespannt, ob wir unsere Verbindung hinkriegen zu Ronald Eichenberg.
Das soll eine Skype-Verbindung werden, müsste man eigentlich schaffen. Und er hat, wie gesagt, eine ganz verrückte Sache da gemacht, ne? Dass er also im Auto sitzt und guckt, wo er herfährt. Und viele Wissenschaftler arbeiten an der 3D-Methode für Navigationssysteme und da haben wir sie eigentlich schon vorweggenommen, kostenlos.
Genau.
Dann gehen wir über und erklären mal, was eigentlich so ein RFID-Chip zu einem RFID-Chip macht. Und welche Sorten es da so gibt. Es gibt ja eine ganze Menge davon.
Und Frequenzbereiche und sowas.
Und dann willst du kostenlos nach Amerika telefonieren.
Ja, da gibt's eine ganz.
Und lässt den Peter zahlen.
Ja, gibt's eine ganz interessante Sache, dass man wirklich absolut kostenlos, ohne Anmelden, ohne Download von irgendwelchen Kram telefonieren kann. Das sollten wir uns anhören. Und Sie sollten es auf jeden Fall ausprobieren. Denn die Leitungen sind klar, sauber, werbefrei, als würde man ganz normal wählen.
Eine tolle Sache. So, bei uns im Studio ist Thomas Siems. Er ist kein alter Geocacher, also vom Alter her und auch von dem Betreiben des Hobbys, sondern er fing, glaube ich, im letzten Jahr an.
Mhm, das ist richtig.
Und er ist auch Podcaster und hat das in seinem Podcast erklärt, wie man anfängt als Geocacher. Er nennt das Ganze Gassipod, weil er mit seinem Hund spazieren geht und hat ein Mikrofon umhängen und macht das Ganze live und sendet es ungeschnitten nachher. Wir werden natürlich die Adresse auch zeigen, wo man sich das mal anhören kann. So, Geocachen. Was macht das Hobby so schön?
Ja, das ist ein wunderbarer Zeitvertreib für Leute, die zum einen technisch interessiert sind und zum anderen aber auch die Natur ein bisschen aufsuchen gerne, um sich zu entspannen. Und man kann, je nachdem, das Ganze, sag ich mal, mit einem Familienfokus betreiben, dass man mit seiner Familie an einem schönen Sonntag ins Grüne geht und sich dort Caches vorher raussucht, die man machen möchte. Oder man kann das Ganze auch als Sport oder als Herausforderung sehen, dass man sich Caches raussucht, die vom Schwierigkeitsgrad entweder, ja, ich sag mal, einiges an harten Rätseln müssen erfordern, die man knacken muss, bevor man an Endkoordinaten kommt. Oder aber, wo man wirklich dann einen 3000er erklimmen muss, um dort einen Cache zu heben.
Ich muss jetzt erstmal fragen, was ist denn das eigentlich? Muss ich da irgendwo hinlaufen? Habe ich irgendwelche Koordinaten? Und wo bekomme ich die her? Wie geht das?
Also es ist ursprünglich entstanden, als Bill Clinton die künstliche Unschärfe der GPS-Satelliten hat abschaffen lassen. Das war im März 2000. Daraufhin gab es in einer Newsgroup für GPS-Navigation von einem Dave Vollmer, hieß er, glaube ich, hatte die Idee gehabt, dass man einfach eine Dose versteckt irgendwo im Grün und Gegenstände reintut, die einen gewissen Wert haben, die aber nicht mehr braucht, wie zum Beispiel Werbegeschenke oder ähnliches. Und hatte dann die Idee, dass er dann die GPS-Koordinaten veröffentlicht und dann einfach mal abwartet, was passiert. Das Einzige, was er gesagt hat, derjenige, der kommt, um das zu finden, der möchte bitte sehen, dass er halt auch entsprechend einen Gegenstand mitbringt als Trading. Und drin in diesem Cache, in dieser Dose, liegt dann halt neben diesen Gegenständen auch ein Logbuch, wo man sich dann eintragen kann mit Datum und seinem Namen und auch, was man dann getradet hat.
Oftmals findet man, glaube ich, auch so eine Einmalkamera da drin, wo man ein Foto von sich machen kann.
Ja, ist richtig. Das gibt's also durchaus auch. Dann werden dann, also der Owner, sprich der diesen Cache gelegt hat, der geht dann hin und nimmt dann die Kamera raus oder tauscht sie aus und veröffentlicht die Fotos dann auf dem Internet. Also dieser Sport, der im Jahr 2000 entstanden ist, hat relativ schnell viele Anhänger gefunden. Es gibt jetzt eine Datenbank im Internet schon seit Längerem, die nennt sich geocaching.com. Und dort sind weltweit über 250.000 Caches eingetragen. In Deutschland finden wir über 20.000 oder an die 20.000 Caches mittlerweile. Das heißt also, wenn Sie...
Auf Mallorca?
Und auf Mallorca gibt es meines Wissens um die 35. Also das ist noch nicht ganz so. Es ist ein beliebtes Urlaubsziel. Ich habe selber jetzt meinen Erstling im letzten Mallorca-Urlaub gelegt. Also als Cache-Owner habe ich mir eine schöne verlassene Bucht gesucht, wo man eigentlich nicht so schnell hinkommt, habe dort einen Cache gelegt. Und das eigentlich Interessante ist eigentlich nicht der Cache, sondern die schöne Tour dorthin, die an der Küste lang führt.
Was für Geräte muss ich denn haben, um jetzt suchen zu können? Wenn ich also irgendwelche Positionen habe, gut, womit gehe ich hin? Mit einem ganz normalen GPS-Empfänger oder was nehme ich dafür?
Ja, also ich glaube, der übliche Geocacher fängt meistens an mit einem einfachen Gerät wie dem E-Trex von der Firma Garmin. Das kriegt man auf eBay relativ günstig mittlerweile im Gebrauchszustand. Ist ein sehr zuverlässiges Gerät. Es gibt auch noch andere, das sind die ohne Kartenstellung funktionieren. Die ohne Kartendarstellung, damit kann man relativ schnell schon auch die ersten Geocaches finden. Die Empfangsqualität ist meistens nicht ganz so gut wie bei den moderneren Geräten, die einen Surf-3-Chipsatz zum Beispiel drin haben. Die modernen Geräte haben einen Satellitenfix innerhalb von wenigen Sekunden schon. Das kennen Sie vielleicht aus der Autonavigation auch. Bei den alten Handgeräten muss man dann schon mal ein bisschen länger warten. Aber die funktionieren auch. Die zeigen dann sehr zuverlässig die Richtung und die Entfernung an. Und ein Geocacher sollte dann, ich sag mal, nicht einfach querfeld einlaufen, sondern schon gucken, wo die Wege sind. Und wenn der Pfeil dann irgendwann mal orthogonal ins Gebüsch zeigt, 30 Meter, dann ist er schon sehr nah. Wenn der Pfeil dann auf den letzten 20 Metern ein bisschen anfängt rumzuspinnen, dann ist man eigentlich schon an der richtigen Position, weil die Geräte auch so ein bisschen nachlaufen. Die haben, zumindest die einfachen Geräte, keinen eingebauten Kompass, sondern man muss sich zwischen zwei Tracking Points bewegen, so dass das Gerät weiß, in welche Richtung man jetzt gerade sich bewegt. Vorher kann das Gerät nicht bestimmen, wie rum man sich gerade gedreht hat. Also der Richtungspfeil ist damit Vorsicht zu genießen, sondern da muss man dann eventuell mal nur auf die Entfernung gucken, nimmt die ab oder nimmt die zu.
Ich habe mal versucht, so einen relativ schweren Cache zu lösen. Ich bin gescheitert daran. Das ging irgendwo, muss ich die Entfernung vom Dom in Köln zum Dom in Aachen bestimmen. Da darauf ein rechtwinkliges, eine so und so lange rechtwinklige Linie draufsetzen. Und dann ging das irgendwo in der Eifel da in der Gegend herum. Da kamen noch ein paar Sinus- und Cosinus-Aufgaben hinterher. Ich bin da drin gescheitert. Ich habe es also nicht hingekriegt. Ja, also auf jeden Fall, das Hobby macht Spaß. Wir könnten natürlich noch sehr viel länger, vielleicht kommen wir bald wieder dazu, darüber reden. Und hier ist Ihre Adresse, vielleicht sagen Sie die selbst.
Ja, das ist www.thomas-siems.de, Thomas mit TH und Siems mit IE.
Wir kommen jetzt zu einem Beitrag, bei dem ich so ein bisschen was in eigener Sache vorweg sagen will. Ich glaube, es war das Jahr 2001, da lernte ich im Netz, wie viele im Netz Leute kennenlernen, Ronald Eichenberg kennen, und zwar im Live Messenger. Und seit 5 Jahren hängen wir da 5 Tage in der Woche mindestens in diesem Messenger. Und wenn ich eine Frage habe, geht die ab nach Hannover und ich frage Ronald Eichenberg, der eigentlich auch Wiegald heißt, das ist ein Künstlername da im Netz, Und meistens hatte er eine Antwort. Ich muss sagen, ich habe da schon sehr viel gelernt davon. Vielleicht konnte ich ihm auch bei manchen Sachen helfen. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Beziehung eigentlich geworden, denn wir haben uns noch nie gesprochen, obwohl ich kostenlos telefoniere mit einer Flatrate, er hat eine Flatrate. Wir könnten also den ganzen Tag telefonieren. Das haben wir noch nie gemacht, sondern immer nur über Tastatur haben wir kommuniziert miteinander. Und ich wusste, wenn er krank ist, und ich habe das alles erfahren. Sonst hatte ich allerdings überhaupt keine Idee, wer ist das nun, mit dem ich mich da unterhalte. Und heute ist es wohl das erste Mal, dass wir zusammen sprechen können. Ronald, bist du da?
Ja, ich bin in der Leitung.
Ja, okay. Ein ganz komisches Gefühl, jetzt miteinander zu reden. Einmal hatten wir ja sogar ein Telefonat gehabt mit dem Handy, aber da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. So, du hast etwas gemacht, ich finde das ganz toll, und zwar Google Earth, viele kennen das ja, das ist also dieses 3D-Programm, mit dem ich die Erde beobachten kann, hast du verbunden mit deinem Auto, mit deinem Server, mit deinem MDA, dem PDA und mit einer Flatrate, glaube ich, fürs Handy. Was hast du da gemacht? Du hast die Koordinaten, die das GPS ermittelt hat, an deinen Server geschickt. Und wie ging es dann weiter?
Ja, das ist richtig. Also das Kartenmaterial ist ja inzwischen ziemlich hochauflösend, sodass man sein eigenes Haus und die Straßen und so weiter erkennen kann. Und durch ein mobiles Endgerät, jetzt beispielsweise Pocket PC oder auch Handy mit Java, es muss also kein Smartphone sein, wurden diese GPS-Koordinaten also erstmal ausgewertet und dann über eine aktive Internetverbindung, GPRS zum Beispiel, in einem bestimmten Intervall an den Server geschickt und dort gespeichert. Ne? Mhm. Und dadurch konnte man über Google Earth, spricht ja inzwischen eine sehr weite Benutzerplattform an und hat dementsprechend auch Schnittstellen zur Verfügung gestellt.
Also ich kann da die Koordinaten reingeben,
genau, ja.
Und dann wird das dargestellt, wo ich mich befinde.
Das ist richtig, also über diese Schnittstelle wird das dann von meinem Server praktisch die aktuelle Position in eben diesem eingestellten Intervall abgerufen und auf der Karte dann dargestellt. Mhm. Also wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin oder auch zu Fuß, kann ich das halt praktisch in 3D auf diesem 3D-Globus mitverfolgen.
Wir haben natürlich, wenn ich das Wort Audiodat sage, dann kann ich dich ja gleich mit vorstellen, denn du hast den Audiodat-Player entwickelt. Und da haben wir natürlich diesmal auch dieses Video, was da parallel mitlaufen wird. Ich hoffe, es klappt überall. Da kann man sich mal anschauen, wie das ins Auto reinkommt. Das ist also eine ganz tolle Sache im Grunde genommen. Und da sind ja viele Wissenschaftler dran und wollen Navigationssysteme dreidimensional aufbauen. Das, was du da gemacht hast, ist ja eigentlich die erste kostenlose Version.
Ja, das könnte man so sagen. Nur ist zu beachten, dass die 3D-Ansicht ist momentan ja hauptsächlich noch auf dem Rechner. Also auf dem Pocket-PC ist das noch nicht in 3D möglich, aber über diese Schnittstellen ist halt eine Kartenansicht erstmal denkbar, ne?
Und man könnte auch, wenn man das Ganze weiter treibt, könnte man jetzt auch aus den Koordinaten von Google Earth, könnte man jetzt das Auto auch darstellen, wo es sich befindet.
Über diese Schnittstelle kann man beliebige 3D-Objekte oder auch Grafiken einbinden und man gibt halt an, wo man das haben möchte. Es kann auch die aktuelle Position sein und dann könnte man sein eigenes Auto quasi sehen. Es ist natürlich keine Live-Ansicht, weil Google natürlich nur alle paar Jahre mal ein Foto macht. Aber im Prinzip ist es schon die aktuelle Koordinate auf der Karte.
Ja, also ich habe da den Maschsee gesehen, ich habe die Straße am Maschsee entlang gesehen. Ich habe gesehen, wie das rechts um die Kurve ging und links um die Kurve ging und wie das vielleicht ein bisschen schnell gefahren war auf der einen Strecke. Also man könnte das ja auch gleich mit der Polizei verbinden und dann kämen dann automatisch die Protokolle nach Hause.
Könnte man machen, aber dann würde das wahrscheinlich nicht besonders hilfreich für die Anzahl der Nutzer sein.
Ja, Ronald, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. Also mach dir keine Gedanken darüber. Eine Frage dazu, wie hoch ist denn die Auflösung? Kann man da feststellen, auf welcher Seite der Autobahn man ist oder reicht das nicht aus?
Das hängt also ein bisschen davon ab, ob man nun zwischen Häuser durchfährt. Ist das GPS-Signal technisch bedingt natürlich ein bisschen schwächer. Ne? Da muss man so Korrekturwerte errechnen, dass es dann ungefähr auf der Straße bleibt. Aber auf der Karte kann man über Google Earth natürlich so weit ranzoomen, wie es nur geht. Und es ist also schon ziemlich exakt auf der Straße dann.
Und wie schnell antwortet Google auf so Anfragen, wenn du dann Koordinaten rüberschickst, dass er dann den richtigen Ausschnitt, die richtige Karte zurückgeschickt?
Das ist Einstellungssache, je nachdem, ob man nun eine Flatrate hat auf dem Handy, ne? oder UMTS zum Beispiel. Man könnte das jetzt alle Sekunde oder noch schneller machen. Die Koordinaten holt es sich ja direkt über den Server, ne? Über meinen Server praktisch.
Also quasi live, kann man sagen.
Ja.
Also ich glaube, das war doch schon so ein Blick in die Zukunft, denn man wird so ähnlich das in den Navigationssystemen erfahren. Das ist viel Arbeit, die ganze Bundesrepublik zu fotografieren. Aber man wird sicherlich irgendwann sehen, da kommt ein Hochhaus auf seinem Navigationssystem und wenn ich aus dem Fenster rausgucke, dann sehe ich das Hochhaus. So wird man das doch machen wollen.
Ja, Google entwickelt ja inzwischen in Kooperation mit Volkswagen auch auf Basis dieses Kartenmaterials ein eigenes Navigationssystem, was hauptsächlich wohl in den USA momentan eingesetzt wird, aber es wird wohl früher oder später auch nach Deutschland kommen. Und auch in Japan zum Beispiel, da sind halt auch schon 3D-Ansichten möglich, wo man auch einzelne Häuser erkennt. Das wird sich in der Zukunft noch einiges tun.
Ja, also ich glaube, das war eine schöne Anwendung. Ich hoffe nur, dass das Audiodat das Video transportiert. Ich nehme an, dass die Modem-Leute, die werden diesmal nicht ganz so glücklich sein, die können aber dann nach der Sendung natürlich das als File sich anschauen, wie das Video aussieht. Und ich finde es ganz toll. Was kommt als nächstes?
Ja, ich schätze mal, ich werde das in einem öffentlichen Beta-Test erstmal laufen lassen, damit das jeder mal zu Hause ausprobieren kann. Und auch auf Wunsch zum Beispiel auf der Homepage die aktuelle Position einbinden kann, sofern man das möchte. Ne? Ich schätze mal, das werde ich dann in Zukunft erstmal in Angriff nehmen.
Geht ja. Das auch heimlich, dass du deine Freundin beobachten kannst, ohne dass sie das weiß?
Da würde man, ich schätze ich mal, aus Datenschutzgründen dann doch
ein Passwort. Das wollte ich nicht wissen.
Okay, vielen Dank. Wir werden wahrscheinlich aus den 5 Jahren vielleicht 18 oder das weiß ich wie viel machen und werden das Neue, was wir beide entwickeln, werden wir immer teilen. Danke für das Interview.
Hat mich gefreut.
Danke.
Tschüss.
Ich erinnere mich da an eine ganz tolle Story. Da fuhr auf der Autobahn ein LKW und ein PKW überholte den LKW und hatte sowas in der Hand. Das war so ein RFID-Laser. Und er hat ausspioniert, was der LKW geladen hat, um das dann seiner Zentrale weiterzugeben. Ist das Fiktion, dass man RFIDs waren, ausliest
also
und sieht, was in dem LKW drin ist?
Lass mich erst mal sagen, warum sagst du RFID? Entweder RFID oder RFID.
Ja.
Die meisten Menschen sagen, dass man gewöhnt sich einfach dran.
Oder RFID.
Oder RFID, gut.
Ja, genau.
Fiktion muss nicht unbedingt sein. Also diese RFID-Chips, das ist ja nicht eine einzige Sorte. Erstmal, wir haben 3 unterschiedliche. Wir haben passive, semiaktive und aktive. Die passiven haben keine eigene Energieversorgung. Die kommen heute am meisten vor. Die semiaktiven gibt es kaum noch und die aktiven, weil sie in der Bauart größer sind und eigene Energieversorgung haben und auch teurer sind, werden sehr selten zum Einsatz kommen. Dann gibt es unterschiedliche Frequenzbereiche für unterschiedliche Anwendungen. Wir haben bei 125 kHz, bei 135 kHz Frequenzbereiche für diese Chips. Dann die meistgebrauchten überhaupt, die sind bei 13,56 Megahertz, dann gibt es noch bei 434 Megahertz, bei 862 Megahertz, bei 959 Megahertz und bei 2,45 Gigahertz Frequenzbereiche für diese Chips.
Also, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt glauben, dass er das abgelesen hat von einem Blatt Papier, täuschen Sie sich, der hat X-Frequenzen im Kopf.
Ja.
Er ist Funkamateur, ne? Daher kommt das wohl, oder?
Gut, ja, ich weiß, wo die liegen und ich sehe die bildhaft vor
mir. Und warum sind denn jetzt diese verschiedenen Frequenzen für verschiedene Aufgaben, oder?
Ja, klar. Unterschiedliche Frequenzen haben unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen. Das kommt jetzt darauf an, ob man, was weiß ich, wenn es regnet, dann sind die hohen Frequenzen schlechter in der Ausbreitungsbedingung. Aber die sind für kürzere Entfernungen gedacht. Jetzt stell dir vor, du hast ein Lager mit 1 Million Teile drin. Und da kann man doch keine brauchen, die dann eine Entfernung von 10 Meter oder sowas überbrücken. Dann melden sich ja gleich 1 Million auf einmal. Die zu sortieren ist gar nicht so einfach und da eine Organisation reinzubringen. Da nimmt man welche, die nur ganz, ganz wenige Zentimeter oder Millimeter Entfernung überbrücken. Nur das, was du da gesehen hast, ist theoretisch möglich. Also 5 Meter zu überbrücken mit einem speziellen Equipment, sogar noch mehr, geht auch. Denn wie funktioniert sowas? Die meistgebrauchten bei 13,56 Megahertz, das sind welche, die arbeiten im Prinzip wie ein Transformator. Da überträgt man ja auch von einer Spule zu einer anderen Spule Energie. So, und jetzt passiert Folgendes. Wenn man die Spulen auseinanderzieht, dann ist das eine sogenannte lose Kopplung. Es wird noch Energie übertragen, allerdings nicht mehr so viel, sondern immer weniger, je weiter die Spulen voneinander weg sind. Und jetzt passiert das, der passive Chip, der bekommt über diesen Sender erstmal Energie. Damit lädt er einen Kondensator auf, macht sich seine Betriebsspannung da zurecht, fängt an zu leben. Er wird also von außen quasi angesprochen und aktiviert. Und seine Informationen, wenn er dann ein sehr komplexes Protokoll durchlaufen hat, über Identifikation, bist du der Richtige, ja, ich bin der richtige Schlüssel, erzeugt Zufallsschlüssel, ein anderer dekodiert ihn wieder und so weiter. Die Informationen überträgt er dadurch, dass er aus diesem Feld mehr oder weniger Energie nimmt. Wir wissen alle, wenn wir zu Hause einen großen Verbraucher einschalten, einen Elektroherd zum Beispiel, wird das Licht dunkler. Obwohl, das ist ein ganz anderes Gerät. Und genauso ist es auch hier, wenn dieser Chip einfach sagt, jetzt brauche ich mal viel Strom, dann hat man auf der Senderseite auch einen Spannungseinbruch. Der kann erkannt werden.
Und kann man das so ein bisschen vergleichen mit dem, was die Laubenbesitzer früher gemacht haben?
Am Funkturm.
Am Funkturm. Ja. Die haben dann abends in einer schönen lauen Sommernacht haben sie kleine Lämpchen mit einer Antenne aufgehängt und die glühten wirklich schön, weil sie dem Funkturm Energie entnommen haben.
Genau, da waren die ersten Radioausstrahlungen und die haben einfach einen langen Draht hingehangen und eine Glühlampe da rein und der hat empfangen und damit hatten die Licht. Allerdings wurde das dann per Gesetz verboten, weil das ist ja eine Senke, da wird ja dem Feld Energie entzogen und die Reichweite brach deutlich zusammen. Genauso ist es heute. Ist ganz richtig, was du
sagst. Aber ich könnte doch heute auch noch meine Laube beleuchten, wenn ich neben einem Funkturm wohne.
Ja, klar. Wenn du bestraft werden willst, mach. Ja, also das ist im Grunde genommen das Prinzip. Das heißt, man muss also in der Nähe sein und je nach Chip muss man auch die entsprechende Antenne haben, das entsprechende Equipment haben und das ist alles irgendwo sehr hochtechnisch, obwohl
Lesegeräte... Wie schnell ist dann so eine Datenübertragung eigentlich?
Unterschiedlich. Also in den Bereichen, wo wir sind, liegt die normalerweise bei 106 Bit pro Sekunde, geht aber hoch bis 854, je nach Anwendung. Spezialanwendungen können sogar noch viel, viel mehr. Mhm. Also das so zur Funktionsweise. Wir können aus der Entfernung Informationen abrufen, wenn wir bestimmte Zugangscodes haben und wir können aber auch Riesenmengen auf ganz, ganz kurze Distanz voneinander unterscheiden und das ist ja der Sinn der Sache.
Nun ist die Riesenmenge beim RFID-Chip ist ja nicht so riesig. Es war mal am Anfang waren es wenige Byte, die da drauf gespeichert werden konnten, ist heute ein bisschen mehr, glaube ich.
Auch das ist wieder anwendungsspezifisch. Es gibt ja Anwendungen, da hat man nur eine Seriennummer, die will man wissen von dem Teil. So wie zum Beispiel ein Barcode-Ersatz ist das ja dann, eine einmalige Artikel-Seriennummer. Und es gibt andere Anwendungen, wo man sogar Daten rüberschickt und Daten speichert. Also das Anwendungsgebiet ist unglaublich groß.
Die tollste Anwendung war ja unser Reisepass, den wir vor einigen Wochen schon in der Sendung hatten, den RFID-Chip, den in die Mikrowelle zu stecken.
Da hat es eine Menge Reaktionen gegeben. Ich habe ja gesagt, man soll es nicht tun.
Genau.
Da muss man manchmal auch richtig hinhören. Ich würde ja sowas niemals sagen. Es gibt sogar einen Hacker, der hat einen Fotoapparat umgebaut, so ein Einwegapparat, hat den Blitz rausgebaut, eine selbstgewickelte Spule eingebaut. Und dann zündet er einfach, als würde er ein Foto machen mit Blitzlicht und hält das da drauf und dann ist der Chip auch kaputt. Auch das habe ich gefunden. Holländische Fernsehen, Privatsender hat das übrigens auch gezeigt, gibt das Video.
Wie nennt man das? Das ist dann ein Jammer?
Ja, nee, das wäre ja wiederum ein Störer. Das Störer, hier war ja, ein Zerstörer. Das wäre dann ein Destroyer.
Ein Zerjammer.
Ja.
So, jetzt verlassen wir das Thema RFID. Wir werden natürlich immer wieder darüber reden müssen. Das ist eine große Technik, die sich da anbahnt. Und jetzt wollen wir kostenlos nach Amerika telefonieren.
Ich habe mir da einige Angebote angesehen.
Ja, und du hast also keine Flatrate, um nach Amerika zu telefonieren. Die gibt es ja auch, die internationale Flatrate.
Ja, aber es
gibt erstaunlich, das hätten wir doch vor 10 Jahren überhaupt nicht gedacht, dass sowas mal möglich wäre. Eine internationale Flatrate.
Ja, gut. Es gibt aber auch Angebote im Internet und das glaubt kaum jemand, mit dem ich darüber gesprochen habe. Da kann man absolut kostenlos, ohne sich anzumelden, ohne irgendwas downzuladen, einfach telefonieren. Das finanziert sich über Werbung. Ich habe mir unterschiedliche angesehen. Das Einfachste, was ich gefunden habe, das heißt einfach auch nur Peter zahlt.
Ja, ist ja gut.
In einem Wort, peterzahlt.de. und dann geht ein Fenster auf und dann muss man sich nicht anmelden oder bekommt eine Mail oder hin und her, sondern ein Fenster, da gibt man seine eigene Rufnummer ein, ein zweites Feld gibt man dann die anzurufende Rufnummer ein und klickt auf Anrufen und das war's. Dann klingelt das eigene Telefon und wenn man abnimmt, dann hört man dann Peter zahlt und bla bla und so weiter. Und dann wird der Teilnehmer gerufen. Wenn der abnimmt, hat man eine ganz normale Telefonverbindung.
Ohne Werbung?
Im Telefon keine Werbung, gar nichts.
Nur vorher?
Nur vorher hört man ein bisschen was, aber das ist ja nicht schlimm, ob man nun Getuze hört oder Werbung, ist ja kein großer Unterschied.
Kann man nicht den Task wegklicken und das, dass er das alleine macht, wenn ich im Firefox zum Beispiel drin, mache ich eine neue Station?
Ich muss also dieses Peter-Zahlt-Fenster am Computer offen halten. Ja. Wenn ich aber den Firefox habe, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich einen neuen Tag aufmache, also ein zweites Arbeitsfeld und ein drittes und viertes und dann läuft er im Hintergrund so und da sehe ich da gar keine Werbung. Sobald ich nämlich dieses Peter-Zahlt-Fenster zumache, beendet er die Verbindung. Übrigens, nach 30 Minuten ist sowieso zu Ende. Länger geht es nicht. Und da muss man mal sagen, wohin kann man telefonieren? Nicht in Mobilfunknetze. Keine Sonderrufnummern, sondern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, da auch Mobilfunknetz.
In Kanada?
Ja.
Ui, super.
Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien und USA, auch da Mobilfunknetz. Also wenn man sich überlegt, 30 Minuten kostenlos da einfach anrufen, keine Begrenzung, so oft wie man will, allerdings nur von morgens 6 bis abends 24 Uhr. Und im Moment sind die Leitungen ein bisschen überlastet, aber ab Mitte des Monats, sagte man mir, hätte man wesentlich mehr Zugänge. Und dann läuft das Angebot einfach weiter. Man sollte es mal probieren, denn es kostet wirklich nichts und es bleibt wirklich vollkommen anonym alles.
Es ist schon erstaunlich, was man mit Werbung alles machen kann.
Das ist wohl wahr, ja. Ich hoffe nur, die überleben.
Tja, wenn ich auf die Uhr schaue, da sind wir schon wieder fast am Ende der Sendung angekommen. Der Anrufbeantworter von uns, also deine CC2-Box, die hat viele Anrufe entgegengenommen. Die Leute sprechen scheinbar gerne darauf. Wir sollten sagen, dass sie läuft ja noch weiter. Man kann auch wieder da was Neues draufreden, wie man die Sendung, wie sie gefällt, was fehlt, was vielleicht nicht fehlt. Wir hören jetzt mal wieder eine negative Stimme, so hoffe ich wenigstens.
Ja, hallo, hier ist der Michael. Hallo Wolfgang, hallo Wolfgang. Die Idee mit dem Audio-DAT, die ist ja wirklich genial. Also da man nur die Ohren braucht zum Hören, kann man die Augen auf den Bildschirm wenden und dort schon mal dem ein oder anderen Link entlang folgen. Also die Idee mit dem Audio-DAT solltet ihr auf jeden Fall beibehalten. Macht weiter so. Danke. Tschüss.
Tja, das sind so Ideen.
So negativ war das also gar nicht. Nein, kommt gut an.
Ja, ist auch meine Idee.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Benjamin Hössel und ich höre Ihre Sendung sehr gerne und wollte Ihnen dazu gratulieren. Ja, ich habe die Sendung schon früher gesehen als Jugendlicher und da habe ich immer nur gedacht, mein Gott, was stellen die sich dusselig an und so weiter und naja, weil ich halt selber dann auch viele so Zeitschriften gelesen habe und mittlerweile, wo ich ein bisschen älter bin und gar nicht mehr so viel Zeit habe, diese Zeitschriften zu lesen, bin ich selber ein bisschen dusseliger geworden und bin eigentlich dankbar dafür, dass ihr die Themen so präsentiert und vor allem, dass es eben tatsächlich nicht nur diese Mainstream-Themen sind und dieses Marketing-Themen, sondern wirklich interessante Themen.
Fällt mir nur dazu ein, wir versprechen, wir machen so dusselig weiter.
Das finde ich aber gut. Fällt dir eigentlich auf, dass wir viele, viele, viele junge Zuhörer-Schauer haben?
Kann ich überhaupt nicht verstehen. Beim WDR wurde immer gesagt, wir mit unserer Sendung, wir würden ja die Jungen verprellen, würden nur für die Alten da. Aber es ist so.
Es ist so, dass wirklich diese Themen Generationen interessieren und dass ist so, dass die jungen Leute sich für Computer interessieren, dass auch die Rentner sich für Computer interessieren.
Und ja, genau. Auf der IFA und auf der Fotokina, überall bin ich nur von jungen Leuten angesprochen worden. Einmal hat ein Alter gegrüßt, in Anführungszeichen ein Alter.
Lässig,
ja. Ja, aber normal immer noch die Jungen.
Ja, dann hören wir noch einen, vielleicht sagt er ja auch was dazu.
Es gibt keinen mehr.
Tja, dann machen wir Schluss. Ist ja schon sowieso kurz vor 30 Minuten.
Kurz vor 30 Minuten,
ja, ganz genau. Ja, und was bleibt über? Also ein Büb, Bit überbehalten und alle Daumen gehen nach oben.
Moment, immer.
Sind es zwei.
Also ich kann noch einen dazu tun.
Dann sind es vier.
Hervorragend.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.
Computer Club 2 wurde Ihnen präsentiert vom Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Erleben Sie vom 25. Oktober bis 1. Mai faszinierende Einblicke in den menschlichen Körper und die moderne Heilkunst. Die Sonderausstellung Computer und Medizin in Paderborn zeigt Ihnen den Einsatz modernster Computertechnologie in Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Über 100 Hightech-Exponate auf 1000 Quadratmetern. Mehr im Internet www.computer-medizin.de.